Aber was ich jetzt feststelle, in den letzten 10 Jahren hat sich doch eine Kultur entwickelt, wo man sich öffnet, wo das Gartenhack-Denken sicher abnimmt und dass man merkt, dass es miteinander besser geht. Ich bin ein Open-Source-King. Ich habe einen Grossteil von meinem Wissen über das Internet, über Bücher können oder dank super Arbeitskollegen können aneignen. Und ich glaube, je mehr das man teilt, desto mehr kommt zurück.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.
Herzlich willkommen zum Metallraumcast. Der Gast von der heutigen Folge, und das freut mich besonders, ist der Bernhard Pfummelene. Er ist Direktor von unserem obersten Dachverband, der AM Swiss. Und ja, Bernhard, herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz in 30 Sekunden unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Grüß euch zusammen, mein Name ist Bernhard Pfummelene. Ich habe ursprünglich Metallbauer gelernt. Nicht zuletzt, weil ich keine Lehrstelle gefunden habe als Landmaschinenmechaniker. Und das ist mein Hintergrund. Und bin jetzt seit 4 Jahren als Direktor von AM Swiss tätig.
Jetzt muss man sagen, AM Swiss ist ein ganz spezielles Konstrukt. Gell? Es sind Metallbau dabei, es ist Landmaschinen, Baumaschinen dabei und Tuffschmieden auch noch. Gell?
Genau.
Wie funktioniert das und was sind deine Aufgaben als Direktor von diesem Dachverband?
Also ich glaube, das besonders Wertvolle an diesem Konstrukt ist, dass wir ja eigentlich gemeinsame Wurzeln haben. Wir haben eigentlich unseren Ursprung in der Dorfschmiede, vielleicht vor ein paar hundert Jahren. Und daraus haben sich die Berufsgattungen entwickelt. Und aus heutiger Sicht haben die Berufe zum Teil gar nicht mehr miteinander zu tun. Das ist eigentlich unsere grosse Herausforderung, aber auch unser grosser Wert, dass wir eigentlich die Vielfalt unter einem Dach vereinen und uns einsetzen für sämtliche Berufsgattungen, sämtliche Firmengrössen.
Mhm. Das ist ja eben genau spannend, weil zum Teil entwickeln sich die Berufe ja auch anders. Oder? Es ist, wenn es im Vorgespräch hast du ein bisschen gesagt, gerade die Lernendenzahlen, die ja sehr spannend sind, zum Beispiel Landtechnik und bei den Baumaschinen gehen sie ja rauf. Und im Metallbau, ich bin selber auch dort sehr tätig, gehen sie runter. Was bedeutet das für dich als Direktor und wieso ist das so?
Also auf der einen Seite ist es natürlich eine riesen erfreuliche Situation, wenn man einen handwerklichen Beruf ausbildet, der Bildungsträger ist für die Berufe, wo zunehmende Lernendenzahlen hat, bei einem Beruf, der sehr herausfordernd ist, unregelmäßige Arbeitszeiten manchmal mit sich bringt. Man bekommt schwarze Hänge, man bekommt zum Teil auch bei einem Mistzetter noch dreckigere Hände über. Und der Beruf ist aber so attraktiv und technisch so vielfältig, wo halt einfach viele Leute anzieht und dazu führt, dass wir mehr Lernende haben. Und es kommt noch dazu, dass die Baumeister erkannt haben, dass sie selber müssen Lernende ausbilden auf dem Bereich der Baumaschinen, dass die ihre Maschinen kennen und so schnell in der Lage sind, ihre eigenen Maschinen korrekt zu warten und zu unterhalten und nicht beim Landmaschinenmechaniker die Lücke abwerfen. Ja. Mhm.
Und gleich eben, mir tut es natürlich, mir blüht das Herz, wenn ich sehe, dass unser Beruf immer weniger beliebt ist. Wenn ich schaue, gerade die Swisskills waren erst gerade ein mega gigantischer Anlass. Also ich war das erste Mal als Besucher und habe mir sagen, krass, was sich da entwickelt hat. Vor allem, gerade Metallbauer haben mich beeindruckt. Einerseits mit der Präsenz, die sie hatten, andererseits mit der Komplexität dieser Teile. Und also, die Konkurrenz war riesig dort. Und eben Qualität. Also, ich frage mich, wieso schaffen wir es denn nicht, dass der Beruf, sage ich jetzt, wie ein Zimmermann, ähnlich beliebt ist?
Ich denke, es hat vielleicht auch ein bisschen historische Hintergründe. Also ich glaube, der Holzbau hat 2000 Jahre Vorsprung. Man hat früher immer mit Holz gebaut. Und ich glaube, die Metallbaubranche kann zu wenig gut transportieren, was man eigentlich für unheimlich schöne Sachen macht, wie wichtig der Metall- und Stahlbau ist und vor allem, wie nachhaltig das Ganze ist. Wir sind eigentlich das einzige Baugewerbe, wo die eigenen Produkte kann sortenrein recyclieren nach 200 Jahren Nutzung oder nach 100 Jahren Nutzung. Also wir sind eigentlich prädestiniert, für am Zeitgeist zu entsprechen. Nur haben wir das in den letzten 30 Jahren nicht zustande gebracht, das entsprechend die Gesellschaft rauszutransportieren. Man hat das so als Selbstverständlichkeit genommen. Wir haben immer schon in der Lehre gelernt, recyclieren. Es war selbstverständlich alles. Und man redet nicht davon, was selbstverständlich ist. Das ist vielleicht im Nachhinein ein Fehler.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Ich meine, ich bringe immer das Beispiel vom Schloss an einer Burg. Eine Burg ist schnell einmal 1000 Jahre alt oder noch älter. Und das scheisse Schloss an ihrer Holztür, die wahrscheinlich schon 15 Mal gewechselt worden ist, funktioniert immer noch, oder?
Genau.
Die CO2-Bilanz ist dort. Bindet wahrscheinlich bald einmal. Also ist natürlich ein Riesenthema. Ich denke aber auch, wir haben es irgendwie verschlafen, so ein bisschen auf den ganzen Social Media und so aktiv sein. Du hast vorher gesagt, transportieren in die Gesellschaft raus. Natürlich, ich schaue es aus dem Aspekt an, wo ich selber erlebe und merke einfach, wir haben so eine riesige Reichweite mit Social Media und frage mich, wieso schaffen wir als Metallbaubetrieb denn das nicht rauszutransportieren über die Medien, die heute zur Verfügung stehen?
Ja, ich glaube, jetzt so Betriebe wie jetzt deine, die schaffen das sehr gut. Und es gibt noch andere Beispiele, die das können. Ich glaube, es ist wirklich, es muss aus der Firma rauskommen. Es kann nicht der Dachverband sein, der das gegen rausträgt. Er kann das unterstützen, kann Rahmenbedingungen geben. Man kann sich austauschen, man kann Erfahrungsgruppen bilden, was sehr, sehr wertvoll ist, für das nicht jedes Rad neu muss erfinden. Aber ich glaube, es muss aus der Unternehmung und ihren Mitarbeitern herauskommen, dass eigentlich eben die Kompetenz, die Nachhaltigkeit, die Ressourcenschonung und halt auch das Herzblut gegen raus transportiert wird. Das muss man in der Region machen. Das muss der Nachbar merken. Das Grosse vom Lehrling muss das merken. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, zu kommunizieren und nicht in unserem Selbstverständnis, dass es einfach normal ist, in dem zu verharren.
Ja, also ich sehe es gleich. Wir haben vorhin beim Rundgang gesprochen, es geht ja ein bisschen um eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Betrieb haben. Ich bin aber auch froh, hat man einen Berufsverband, der irgendwie da Leitplanken bietet. Und da ist einfach auch, wie seht denn ihr eure Rolle bei dem? Ich weiss, du bist jetzt heute den ganzen Tag in der Ostschweiz unterwegs. Du hast gesagt, ja, eigentlich müsstest du fast bis zum Freitag. Wie seht ihr eure Rolle, um das Ganze zu verknüpfen?
Also ich glaube, weil wir eben nationaler Verband sind, ist ganz wichtig, dass wir erstens den Überblick haben und Nähe zu den Betrieben haben, so wie ich jetzt heute dich besuchen kann. Und das probieren zu verbinden und auch da sehen, wie sind die Bedürfnisse, gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und die möglichst probieren zusammenzufassen und nachher die Leute zu vernetzen, auch politische Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man wettbewerbsfähig bleiben kann und natürlich auch Rahmenbedingungen probieren zu schaffen, die eine gute Berufsbildung und Nachwuchsförderung ermöglichen in unseren total 7 Prüfe, die wir vertreten.
Ja, du bist klasse, 7 Prüfe. Ja, ist doch noch einiges. Du weißt ja, mein Herzensthema ist, nebst der Unternehmenskultur, vor allem so ein bisschen Digitalisierung und Lean. Was ja uns eigentlich in dieser Branche, egal ob es eine Landmaschine oder Metallbau ist, es sind sehr viele Kleinbetriebe. Oder? Das ist vielleicht etwas, was uns unterscheidet von anderen Branchen. Dass mit 30 Leuten bist, ist ja schon relativ ein grosser Betrieb. Wie kann man den Kleinbetrieb unterstützen, dass sie ähnliche Mittel oder Möglichkeiten haben wie jetzt grössere Betriebe, dass sie auch konkurrenzfähig bleiben am Markt? Weil mein Gefühl ist, wir brauchen die Kleinbetriebe sehr stark, dass halt auch eben der Dorfschlosser, den du angesprochen hast, dass die auch Möglichkeiten haben, um am Markt zu existieren. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, die du siehst, um die zu unterstützen?
Also ich glaube, das Wichtigste, was wir als nationaler Verband müssen machen, ist eigentlich, dass in der Bildung, sowohl in der Grundbildung als auch in der beruflichen Weiterbildung, das State of the Art unterrichtet wird. Also, dass KI eine Selbstverständlichkeit ist im Unterricht, dass man die Leute befeigt und ihre Horizonte erweitert, auch wenn man in einem 3-Mann-Betrieb gelernt hat, dass man nicht weiss, was ist BIM, was kann man damit, wo macht es Sinn, wo macht es überhaupt keinen Sinn. Wo kann man immer noch mit Papier und Bleistift arbeiten, dass sie selber ein Gespür entwickeln können und auch merken, wie kann man mit KI gewisse Defizite oder gewisse Lücken im eigenen Wissen schliessen und wie kann man sich dank KI an ein Thema heranwagen, das man vielleicht vorher nicht gemacht hat. Also unsere Aufgabe sehe ich damit drin, dass auf allen Bildungsstufen die Leute eigentlich inspiriert werden und befähigt werden, selbstständig sich weiterzuentwickeln.
Also der Weg über Ausbildung, dass man dort schon das Mindset reinbringt, dass sie dann nachher in den Betrieb heraustragen können. Genau. Ja, ist spannend, sehr fordernd. Ich denke vor allem auch fordernd, weil was ich persönlich merke, die Zusammenarbeit unter dem Betrieb, aber auch unter den Bildungsorganisationen. Ich bin selber dort auch ein bisschen tätig, sehe ich als sehr herausfordernd und nicht immer gleich konstruktiv. Aber was liegt denn das, dass wir es nicht schaffen, zum Miteinander genau an dieser Vision, das ist super umschrieben, ich würde sofort die Unterschrift darunter geben. Wo liegen die Herausforderungen, dass wir das nicht so schaffen?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen sind. Da liegen manchmal Partikulärinteressen, eigene Biografien dran und natürlich auch noch unterschiedliche Generationenbilder und Mentalitäten dran. Aber was ich jetzt feststelle, in den letzten 10 Jahren hat sich doch eine Kultur entwickelt, wo man sich öffnet, wo das Gartenhack-Denken sicher abnimmt und dass man merkt, dass es miteinander besser geht. Ich bin ein Open-Source-Kind. Mhm. Ich habe einen Grossteil von meinem Wissen über das Internet, über Bücher können oder dank super Arbeitskollegen können aneignen. Und ich glaube, je mehr das man teilt, desto mehr kommt zurück.
Mhm, absolut. Also sehe ich gleich. Es ist ein Spiegel, den du herhebst. Wenn du sagst, ich will nichts sehen, ich will nichts erzählen, dann kommt das nicht zurück. Also ist nicht mehr wie logisch, was so passiert. Ein Herzensthema von dir ist schon lange, habe ich schon länger verfolgt, der Lisi auch, ist CO2-Neutralität oder ganz Nachhaltigkeit. Ich glaube, eben schon in deinem vorhergehenden Arbeitsverhältnis, bei deinem Arbeitgeber vorher war das schon ein Thema gewesen. Erzähl mal, was motiviert dich so mit dem Ökostahl oder dem nachhaltigen Metallbau oder schlussendlich die ganze Branche mit dieser Nachhaltigkeit? Was motiviert dich an diesem Thema?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite haben wir eine Verantwortung für unsere Kinder und unsere Grosskinder, etwas zu hinterlassen, wo sie dann weiter erfolgreich sein können und auch noch stolz können sein auf ihre Berufe und ihre Handwerk. Und andererseits ist es eben wirklich, wir haben so riesige Chancen und Vorteile mit unseren Materialien, die wir verarbeiten, mit Aluminium, mit Stahl und mit Glas, wo niemand weiss, und wir müssen es transportieren. Und das Gute ist ja auch, die industrielle Fertigung von diesen Produkten entwickelt sich rasant. Also wir haben noch vor nicht allzu langer Zeit, ist fast Standard gewesen, dass 25 Kilo CO2 pro Kilo Stahl hat pro Kilo Aluminium resultiert hat. Mhm. Und heute bekommt man am Markt Aluminium, das 2,5 Kilo noch braucht. Und beim Stahl ist es noch extremer. Also wir hatten die ersten Stahlstücke in der Hand, die klimaneutral waren, ohne Greenwashing, ohne Zertifikatkauf. Also es ist technisch möglich und ich strenge mich an, dass das propagiert wird und auch, dass ich das noch erlebe in meinem Berufsleben, dass man das als Standard anschaut, mit Ressourcen schonend hergestellt oder emissionsarm hergestellten Werkstoff kann schaffen.
Ja, es ist, ich sehe es natürlich ähnlich. Wir versuchen das auch zu machen. Du hast mich vorher gefragt, ja, wie macht ihr denn das? Könnt ihr die Preise weitergeben? Nein, können wir aktuell nicht. Ich glaube aber auch, es darf nicht die Lösung sein, dass man da weitergibt. Weil, wie du sagst, wenn es quasi State of the Art wird, dann sollte es ja auch preislich nicht relevant haben. Und ich verstehe jeden und jede Kundin, die sagt, wieso soll ich denn mehr zahlen für etwas, was ich nicht sehe. Ist wirklich so ein Clinch, den man da hat. Oder einerseits will man etwas machen, andererseits will niemand mehr dafür ausgeben. Ich spreche jetzt da direkt Baumanagement an oder auch vor allem die grösseren Institutionen, Behörden, Pensionskassen und so weiter. Was braucht es aus deiner Sicht, dass man dort das Bewusstsein mehr ruft für die nachhaltige Bauweise mit Stahl?
Also ich denke, das ist der Dialog, den es braucht. Also AMSIS ist ja eigentlich Stifter von einer Pensionskasse, die heisst Promea. Und dort haben wir eigentlich jetzt das Anlagereglement vor etwa 3,5 Jahren reingebracht, dass eigentlich quasi bei Investments in Immobilien und Immobilien muss auf eine Nachhaltigkeit geachtet werden und das präferiert mit sorten trennbaren Werkstoff wie Metall ist und dass das eigentlich auch verankert ist im Anlagereglement. Und das hat recht wenig Überzeugungsarbeit gebraucht. Weil ich glaube, mit Ehrlichkeit und Transparenz ist man langfristig sehr gut bedient, bevor man Greenwashing macht. Und ich glaube, wir dürfen nicht Krieg von den Bauwerkstoffen machen und uns da aufhellbögeln oder irgendwie etwas einem grünen Mäntel unterlegen, sondern man muss transparent sein und eben uns für die hybride Bauweise einsetzen, wo jeder Werkstoff am richtigen Ort ist. Dort, wo es witterungsexponiert ist, ist vielleicht eine Aluminiumfassade schleller als eine Holzfassade.
Definitiv.
Aber in ihrer Innenwand ist vielleicht ein Holzelement schleller als ein Trapezblech und so weiter. Ich glaube, die hybride Bauweise wird die vernünftige Bauweise sein, die unsere Kinder werden anwenden, hoffentlich.
Ja, ich hoffe es auch. Also es ist natürlich, wie du sagst, richtig, es darf nicht ein Krieg zwischen den Baumaterialien sein. Was mir halt die letzte Zeit ein bisschen aufgefallen ist, wo wir uns halt zum Teil selber ein bisschen zu verschulden haben. Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich mehr den Dialog suchen und auch nicht jetzt eben gerade mit dem ESAF, wo da der Holzmund und so weiter gestanden ist. Ist ein geniales Projekt. Martina Dumelin, die ist Bekannte von mir, sie war im Kernteam, sie war ja schon da. Ein geniales Projekt, ein Leuchtturmprojekt. Aber wir dürfen jetzt nicht anfangen, Holz gegen Metall auszuspielen, sondern wir müssen miteinander sagen, hey, der Muni würde niemals stehen ohne Metallkonsole. Also muss man die Synergien miteinander nutzen, die miteinander stärken und miteinander am Markt auftreten. Weil, was mich mega spannend macht, du glaubst es nicht, ich habe letzte Woche eine Anfrage bekommen vom Kanton Zürich, wo gesagt hat, sie könnten sie nicht bitte offerieren. Wir haben ein Projekt, wo man Recyclingstahl verwendet und wir haben keine einzige Offerte bekommen. Das hat mich wirklich gerade erschüttert, weil sie hätten sogar die Sachen schon eingelagert. Es geht um Reuse. Mega spannendes Projekt, wo man sagt, hey, endlich mal etwas, das auf einer grösseren Ebene passiert und nachher gibt niemand ein. Ist noch krass, oder?
Ich glaube, das ist auch wieder etwas, was man im Dialog bringen muss. Also ich glaube, unser Fachverband Metaltech ist sich dessen bewusst, hat auch schon Veranstaltungen organisiert zum Thema nachhaltiges Bauen mit Metall. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es in den Firmen als Selbstverständlichkeit kommt. Es wird ein Nischenprojekt sein, aber unsere Werkstoffe sind prädestiniert, dadurch, dass sie eben eigentlich modular konstruiert, modular gefertigt und montiert werden, ist es eigentlich für die Kreislaufwirtschaft völlig prädestiniert, dass man Aluminiumblech von der Fassade wieder an einem anderen Ort einsetzen kann. Es muss auch wieder vernünftig sein und ehrlich sein. Es macht nicht alles Sinn.
Logisch, klar. Das ist definitiv so. Ja, nein, wirklich spannend, cooles Thema. Ich hoffe, es geht viel. Oder es muss viel gehen, weil es sind riesige Chancen, die wir da haben. Im Bauwerk, im Bauwesen generell. Und eben, man merkt ja, du hast eine Freude, eine Passion. Ich bin doch auch schon länger im Beruf dabei und gleich merkt man, deine Präsenz, dein Wille, um etwas zu verändern, ist auch cool. Was hat dich vor vier Jahren war es, gell, wo du angetreten bist, was hat dich da motiviert, zu sagen, ja, mal komm, ich übernehme den Direktor von der AM-Swiss?
Also am Anfang, als ich es in Serat gesehen habe, habe ich gedacht, nie im Leben. Aber umgekehrt musste ich sagen, ich hatte so ein Glück gehabt von Lehre an, dass ich so gute Lehrmeister hatte, so gute Chefs hatte, gute Lehrer hatte. Nachher im Studium als Bauingenieur ist es mir wieder gleich gegangen. Und habe dann an meinen verschiedenen Arbeitsstellen, gerade am Anfang vor allem, Chefs oder Kollegen gehabt, die mir mehr zutraut haben als ich mir selber. Und das Gleiche war auch in Vereinen, wo ich mich engagiert habe. Habe ich eigentlich immer relativ schnell dürfen Verantwortung übernehmen. Es ist eigentlich auch gut rausgekommen und konnte durch das Erfahrungen sammeln. Und habe das Gefühl gehabt, dass ab 50 könnte man ja mal etwas zurückgeben. Und das war eigentlich meine Motivation, dass ich vor Ausführung, vor Unternehmung nachher zum Verband gewechselt habe.
Cool, schön. Hört man es einmal so. Die Motivation ist auch immer sehr spannend, denke ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kommen langsam zum Schluss und ich würde dir noch eine Frage stellen, eine ganz wichtige. Wenn ich dich oder wenn ein Lernender dich auf der Straße sieht und fragt, Herr von Müllen, wo steht unsere Branche in 5 Jahren? Was würdest du denn zur Antwort geben?
Ich glaube, in 5 Jahren werden wir auf der Landmaschine, im Landmaschinenbereich und im Metallbaubereich eher in eine Spezialisierung hineingehen. Das heisst, die Generalisten, die alles und jedes machen können, die werden immer wie weniger werden. Aber ich glaube, wir werden in 5 Jahren nicht zuletzt dank KI gestärkt sein. Wir werden in der Aussenwahrnehmung besser dastehen, weil wir besser kommunizieren wollen, was wir eigentlich alles können in all unseren 7 Berufen. Und ich glaube, das muss die Gesellschaft lernen. Und dann kann man stolz sein, wenn man in unserer Branche arbeiten und kann wachsen.
Danke vielmals für das schöne Schlusswort. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf dem Weg. Ja, ich finde es sehr inspirierend, mal diese Sicht zu hören. Und wir sehen uns ganz bestimmt wieder.
Danke vielmals, Matthias. Hat mich gefreut.
Liebe Hörerin, liebe Hörer, das war es von dieser Folge vom Metallraumcast. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann melde dich auf Social Media. Du weißt, wir sind nicht gerade 24 Stunden, aber sehr viel erreichbar. Und stell die Fragen, die dich interessieren. Beantwortet mir sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration bei all deinen Projekten und freue mich, wenn du das nächste Mal reinhörst. Bis dann.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Alles Weitere über uns findest du auf www.metallraum.ch und auf Social Media.